Der Besenwagen FAM bleibt diesmal in Spanien. Auf Eintagesrennen und World-Tour-Etappenrennen werden fleißig Höhenmeter gesammelt und Bonussekunden. Wir fahren auf dem Rückweg noch kurz in Luxemburg vorbei, nicht nur für ein Rennen, sondern auch, um unsere heutige Gästin ein Stück mitzunehmen. Also anschnallen, los geht die Fahrt im Besenwagen FAM, der Radsport-Podcast powered by Morten. Mein Name ist Tanja Ehrert.
Und meiner Lynn Teutenberg.
Hallo Lynn.
Wie geht's?
Heute fühlt es sich richtig nach Radsport-Podcast an. Lynn sitzt hier im Jersey. Ich sitze noch leicht verschwitzt von meiner einstündigen Pre-Podcast, Pre-Work-Tour hier. Ungeduscht, extra für dich. Ja, was ist passiert so in den letzten Wochen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben?
Wir haben einen Ausflug nach Berlin gemacht.
Wir haben einen Ausflug nach Berlin gemacht. Genau, wir haben auch ein Outfit gefunden. Da saßen wir nicht in Radklamotten auf der Bühne.
Ja, ich bin heute in Radklamotten hier, weil ich quasi anreise zum Podcast und Vorbelastung verbinde. Und jetzt quasi meine Vorbelastung schon auf dem Weg hierhin, beziehungsweise dann auf dem Rückweg fahre.
Genau, weil nachdem wir das letzte Mal live zusammen hier aufgenommen haben, dann einen Live-Podcast gemacht haben, sitzen wir jetzt wieder zu zweit hier. Ist eigentlich viel angenehmer.
Ja, das gefällt mir ganz gut. Das sollten wir jetzt so etablieren, dass wir zusammen ab an einer Stelle aufnehmen.
Nur noch Vorbelastung nach Deutz.
Genau.
Ansonsten war in Köln auch was los, nämlich rund um Köln. Hast du, ach ja, das stimmt, du hast die Penz-Tour gestartet, ne?
Ich habe die Penz-Tour gestartet, das war wirklich süß, die Kids. Also die meisten sind bis ins Ziel gefahren, manche haben auch Start verweigert.
Also für alle, die kein fließend Kölsch sprechen, so wie wir, die Penz musste ich auch erst lernen, als ich nach Köln gezogen bin, weil auf den Karten in Brauhäusern steht immer Penz-Menü, nicht immer, aber sehr häufig, und das ist das Kindermenü. Also die Penz sind die Kinder. Und im Rahmen vom Rund-um-Köln-Programm gab es auch ein Kinderrennen.
Ja, es waren wirklich die ganz Kleinen, also noch mit Laufrad. Es war super süß. Also die sind dann da auf ihrem Laufrad, 100 Meter sind sie, glaube ich, gefahren, ins Ziel gewackelt. Es war echt ganz süß.
Ich sag mal so, ich war am Streckenrand, habe fleißig angefeuert, es war ultra kalt. Es war ultra regnerisch. Mittags bei den Pens war es dann ein bisschen hübscher, aber so richtig zum Verweilen hat es trotzdem leider nicht eingeladen. Jetzt ist seit gestern der Sommer da. Wir könnten mehr erzählen, wenn Rund um Köln es mal schaffen würde, ein Frauenrennen zu machen.
Ganz liebe Grüße an der Stelle.
Genau, ganz wir liebe Grüße. Wir warten. Also natürlich gab es die Amateurrennen über die lange und die kurze Strecke. Und die 30er, es gibt ja immer 30, 65 und 120 als Strecke. Und natürlich gibt es da Männer- und Frauenrennen. Aber
da waren auch richtig viele Frauen am Start. Also genau. Ich habe echt viele gesehen, die da ins Ziel gefahren sind.
Voll, also es waren auch einfach allgemein ultra viele Menschen. Also ich dachte, ich war am dritten Anstieg so knapp und dachte dann, ich positioniere mich da und dann kann man sozusagen rüberkreuzen in einen der letzten Anstiege, Sand, und die müssen halt eine 40 Kilometer Runde, und dann dachte ich mir, ja, das passt ja easy, weil dann habe ich eine Stunde für diese 7 Kilometer, um nach Sand zu kommen. Ja, aber dieser Strom an Menschen ist einfach nicht abgebrochen, und ich finde es natürlich auch dann irgendwie unangenehm, wenn man auf einem Radweg oder sowas fahren kann, parallel oder auf dem Gehweg, dann ist ja okay, aber mit dem Rennen mitzufahren finde ich halt immer blöd, und ich habe die ganze Zeit auf eine Lücke gewartet, aber die kam einfach nicht, weil es einfach so viele Fahrer und Fahrerinnen waren. Das war schon krass.
Ja, meine Mama ist ja auch mitgefahren und die hat auch gesagt, dass es echt viel war. Aber ich glaube, trotz dass das Wetter nicht ganz optimal war, war es eine gute Veranstaltung. Und ja, im Start- und Zielbereich ging es auch tatsächlich. Also ich bin morgens auch noch trainieren gefahren, da fand ich es auch nicht so super nett. Und war dann bei Start und Ziel und da war es aber dann echt okay. Also es hat nie jetzt irgendwie schlimm geregnet. Es hat so ein bisschen gefisselt zwischendurch mal, aber es ist nicht stark geregnet.
Bergisch ist dann doch immer wieder ein bisschen anders. Es ist kühler, es ist doch ein bisschen feucht. Und ich war sehr froh, dass ich Beinlinge, Handschuhe, Überschuhe und eine Regenjacke anhatte, plus Weste, plus Longsleeve. Also ich war richtig winterlich eingepackt, aber habe es auch gebraucht.
Ja, und dann überlegt man, ich bin jetzt heute Morgen irgendwie halt ein paar Tage danach kurz direkt losgefahren, als jetzt auf einmal wieder richtig warm. Woche
Sam,
zu spät.
Ich habe dann auch gedacht, ist schon zu früh, jetzt mit kurz. Und es war genau perfekt. Also wärmer hätte ich nicht anziehen dürfen.
Ja, ich habe dann noch, dachte ja, eine Weste vielleicht noch, ist ja dann schon noch früh, dachte ich vielleicht morgens noch ein bisschen kälter. Es war direkt so warm, ich habe direkt die Weste aufgemacht.
Ich finde es aber krass, ich habe es auch gerade eben gedacht beim Radeln, wie schnell man vergisst, wie sich dieses Sommergefühl anfühlt. Weil wir hatten jetzt ja trotzdem schon ein paar schöne Tage, aber so dieses, auch gestern Abend, ich bin nach dem Spätdienst um 11 einfach in kurzer Hose und Pulli heimgefahren. Der Pulli war völlig übertrieben, also ich hätte einfach kurze Hose T-Shirt heimfahren können. Und dieses Gefühl, nicht mehr unendlich viele Klamotten fürs Radfahren, fürs normale Leben, für ich fahre mit einem normalen Pulli hin und mit der Winterjacke zurück. Ich meine, ich habe irgendwie letzte Woche beim Arbeiten noch Handschuhe teilweise angezogen für die Heimfahrt und jetzt einfach Sommergefühl. Ich freue mich richtig. Ich finde schon irgendwie so, Lebensgefühl ist jetzt schon 1000% verbessert. Aber nicht nur unser Lebensgefühl hat sich verbessert, sondern auch die Etappenrennen sind in Full Swing. Und ich glaube, da ist es tatsächlich noch ein bisschen wärmer als hier gerade.
Ja, Spanien ist gerade richtig was los. Nach der Vuelta jetzt sind quasi alle direkt in Spanien geblieben und fahren da jetzt richtig Radrennen auch.
Macht aber auch Sinn. Also früher gab es bei Rick ja immer diese Rubrik Radsport verbessern. Und da haben wir auch mal drüber gesprochen, dass man eigentlich den Kalender schlauer planen könnte. Also man hat ja schon irgendwie so ein bisschen viel hin und her. Und man hat dieses, ach ja, wir gehen nach Australien und dann fliegen wir alle wieder nach Europa und dann fliegen wir irgendwann nach China und dann fliegen wir nach dahin. Und dass man einfach sagt, ah ja, vielleicht machen wir nicht ein Rennen in den Pyrenäen und danach Norwegen-Rundfahrt, sondern vielleicht bleiben wir erstmal noch eine Zeit lang in Frankreich, weil es ja doch auch neben einer Umweltbelastung extrem viel Logistik ist, die Busse dahin zu kriegen, die Trucks mit den Fahrrädern. Ich glaube, es ist schon sehr angenehm einerseits, logistisch, aber wahrscheinlich auch eine gute Einladung für Teams, den Stuff einfach da zu lassen. Und dann hat man natürlich auch lange Anwesenheitszeiten. Das kann manchmal auch ein bisschen nervig sein.
Ja, ich meine, die Leute kann man ja relativ einfach noch hin und her fliegen, sage ich mal. Wobei auch das ja vermieden werden sollte. Aber allein der ganze Fuhrpark, die ganzen Autos, LKW, Bus und so, wenn man da sagt, okay, wir fahren das jetzt einmal nach Spanien und bleiben dann da für 4 Wochen und fahren da halt alle Rennen und fahren das dann alles wieder zurück, weil das braucht ja auch super viele Leute und das ist ja auch nicht an einem Tag gefahren, weil da geht es ja dann auch um Fahrzeiten, du kannst ja auch nicht einfach mal 12 Stunden durchfahren mit so einem LKW.
Voll, wir haben deshalb auch mal Norwegen weggelassen als World Tour Team, obwohl wir dann ja eine Strafe zahlen mussten, wenn man World Tour Rennen weglässt. Aber einfach, weil das Team gesagt hat, jetzt da alles hochzufahren, um es dann einfach für ein kurzes Rennen eher danach direkt wieder runterzufahren, macht einfach überhaupt keinen Sinn.
Ja, und für uns Fahrerinnen geht das ja dann immer noch, weil
genau.
Ich steige in den Flieger, fliege dahin, 1 oder 2 Tage vor dem Rennen, steige da aus, mein ganzes Zeug ist fertig gerichtet und dann ist es entspannt. Aber für den Staff, die dann da erstmal 2, 3 Tage hinfahren, dann alles vorbereiten, dann nach dem Rennen alles wieder packen und wieder 2, 3 Tage zurück, ist das Ganze halt dann so viel größere Belastung. Da macht es auf jeden Fall Sinn, das logistisch ein bisschen besser einzuteilen und zu sagen, okay, wir machen jetzt hier mal einen Italien-Block, hier machen wir einen Spanien-Block, dass halt da logistisch das ein bisschen verbunden werden kann.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Dieser Podcast wird von Morten unterstützt, der schwedischen Marke, die die Grenzen der Kohlenhydrat- und Bicarb-Zufuhr im Sport neu definiert. Ihre Hydrogel-Technologie liefert die Energie, die du brauchst und ist dabei besonders magenfreundlich. Mehr als nur eine Sportnahrungsbrand bietet Morten auch digitale Tools und Bildungsangebote, die Menschen dabei unterstützen, ihr sportliches Potenzial vollständig auszuschöpfen. Mit dem Code BESENWAGEN20 bekommt ihr 20% auf alles, außer auf Bicarb und Flavors. Jetzt haben sie uns ja zumindest insofern zugehört, dass sie das schon vorab getan haben und wir in den spanischen Block gegangen sind mit Vuelta, die wir letztes Mal ja schon ausgiebig besprochen haben. Jetzt gab es noch ein paar Eintagesrennen. Es gab World Tour Etappenrennen. Jetzt läuft gerade Burgos. Und danach geht es dann, da sprechen wir gleich noch drüber, nach Italien. Aber wir bleiben südlich auf jeden Fall und wir machen auf jeden Fall, wie im Intro schon besprochen, noch einen ganz kurzen Ausflug nach Luxemburg.
Richtig. Okay, wo fangen wir an? Es waren echt viele Rennen irgendwie. Ich habe dann jetzt nochmal geguckt in der Vorbereitung auf die Folge und mir kamen das gar nicht so viele Rennen vor in der Zeit, aber als ich dann mal so aufgeschrieben habe, was in der Zeit alles so lief, war doch einiges, auch so mit Eintagesrennen und so noch in Holland kam doch einiges zusammen.
Ja, dann lief noch Tour de Femina auch.
Ja, da können wir vielleicht einfach kurz zu sagen, dass Gianna Calori, wir haben es richtig ausgesprochen, die wir ja schon hatten nach ihrem Erfolg beim Tracker, die hat da auf jeden Fall jetzt auch auf der Straße richtig abgeliefert und hat das GC gewonnen.
Ja, richtig witzig. Das war eigentlich, ich meine, das war in Berlin, ne? Als wir in Berlin waren, kam gerade das Ergebnis rein, genau. Und dann hatten wir ja die Folge kurz davor auch aufgenommen und ich hatte das gesagt und Lynn sagt so, ah ja, die muss man dann vielleicht noch im Auge behalten. Und dann hat sie direkt geliefert. Also we jinxed it hoffentlich. Ja. Auch jetzt Frauenradsport-Podcast mit dem größten Einfluss. Wir können jetzt bestimmen, wer die Rennen gewinnt.
Ja, ich bin gespannt, was da in Zukunft dann noch kommt.
Also ich würde sagen, aktuell bleibe ich bei den Sprintetappen bei Lorena Wiebes, aber da kommen wir dann gleich hin. Sollen wir einfach mal mit Etulia so als dem größten Block und abgeschlossenen Etappenrennen anfangen?
Ja, da war die zurückgekehrte Dominanz von SD-Works, hat er direkt am ersten Tag auch wieder zugeschlagen mit Micha Bredewold, die da gewinnt, die, glaube ich, das dritte Jahr in Folge oder so die erste Etappe von Etulia gewinnt. Also das kriegt sie auf jeden Fall anscheinend gut hin.
Ich finde es so krass, weil, also ich glaube, jedem, der Radsport verfolgt, ist klar, wie stark die als Fahrerin ist. Aber innerhalb dieses Teams SD-Works kommt sie einem immer so ein bisschen als so eine Randfigur und halt so eine typische Helferin vor, obwohl sie ja selber genug Rennen gewinnt, Europameisterin war und auch als Europameisterin Rennen gefahren ist. Und trotzdem sieht man sie immer klar in dieser Helferrolle oder Helferinnenrolle, obwohl sie es ja in jedem anderen Team, nicht in jedem anderen Team, aber in den meisten Teams einfach eine Top-Fahrerin wäre.
Ja, das ist halt ja oft bei den großen Teams so. Also ich meine, wenn man bei den Männern bei UAE sich anguckt, jeder von denen wäre wahrscheinlich in einem anderen Team Top-Leader und ist halt da auch nur Helfer, sage ich in Anführungszeichen. Und ja, das ist bei Micha halt auch so. Die ist halt eine super starke Fahrerin. Vielleicht nimmt ihr das halt aber auch so ein bisschen den Druck, dann zu sagen, okay, ich helfe hier vor allem Lorena und Lotte und krieg dann aber trotzdem meine Chancen halt auch bei einzelnen Rennen dann für mich zu fahren und da meine Ergebnisse einzufahren. Ich meine, bei der Vuelta dann, wo sie ja eigentlich Lotte den Sprint anfährt und Lotte halt merkt, okay, es reicht, es kommt sowieso niemand mehr und ihr dann halt auch da den Sieg überlässt, sage ich mal.
Genau, und dieses Mal, also man sieht auf jeden Fall, dass sie mehr und mehr zu so einer kompletten Fahrerin wird. Das war ja jetzt kein anspruchsloses Rennen. Die Etappen in Etulia waren ja trotzdem
schwer, ja.
Richtig schwer.
Und für ihren Fahrertyp auch fast ein bisschen zu schwer, wenn man sieht, wer da sonst nach vorne mitgefahren ist.
Genau. Und ich finde es halt auch krass, weil man gesehen hat, ist ja auch, also meistens war es ja tatsächlich Antonia Niedermayer, muss man sagen, aus deutscher Sicht auch wieder sehr stark gefahren. Auch wenn sie es vielleicht dann im Endergebnis nicht so widerspiegelt, wie sie es eigentlich gezeigt hat. Also so war sie einfach die stärkste Fahrerin am Berg. Aber klar, man hat dann gemerkt, Micha kam halt bergauf eigentlich gut mit oder sie fährt es halt bergab wieder zu. Dann kann sie halt auch noch am stärksten sprinten. Und ja, man sieht halt einfach, das ist so eine richtige Rennfahrerin.
Ja, ich meine, ja, wie gesagt, sie hat halt die erste Etappe gewonnen, war dann im GC-Lead, dann ging halt viel über Bonussekunden. Die zweite Etappe gewinnt dann Dominika Vlodacic, ich hoffe, es ist ungefähr richtig ausgesprochen, aus der Spitzengruppe, die gerade noch so durchkommt. Und dann die dritte Etappe, muss ich sagen, also Micha Bredewold super stark gefahren, aber es war auch ein bisschen Versagen von FDJ, dass sie das da nicht rumgerissen haben. Weil am letzten Berg fährt halt Antonia von vorne, fährt das ganze Feld auseinander. Dann sind die oben nur noch zu siebt, davon drei von FDJ. Die beste im GC war, glaube ich, Dixon auf Rang 4 vor der letzten Etappe. Und dann fahren die halt einfach nicht richtig. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe das geguckt und dachte mir, was machen die da? Weil da müssen doch zwei halt einfach Vollgas fahren, um dann Micha Bredewold und Rian Markus, die dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch Zweite waren im GC, auf Distanz zu halten.
Ja.
Das, also ich habe das geguckt, ich habe es überhaupt nicht verstanden, dass sie da nicht gefahren sind und sich als Team einig waren.
Voll. Und selbst wenn es dann für eins nicht mehr reicht, dann zumindest um Rianne Markus vom Podium zu kicken. Aber da muss man auch sagen, hat Ricarda Bauernfeind, glaube ich, Micha Bredewold auch einen Bärendienst geleistet.
Auf jeden Fall, ja.
Um sie da am Abschluss wieder ranzufahren. Und die war ja richtig gassed. Also da hat man ja auch gesehen, die, in der Konstellation hätte sie den Sprint ja auch gewinnen können, aber da ist ja gar nichts mehr passiert. Also die ist, also Micha meine ich jetzt, die ist das, durch das Ranfahren ja auch richtig, richtig über ihr Limit nochmal gegangen. Aber ja, es war auf jeden Fall, fand ich, ein total spannendes Finale und ich fand es auch wieder interessant zu sehen, dass dieses, ich sag mal, vor ein paar Jahren wäre bei den Etappen, wären die Abstände in der Top Ten so viel größer gewesen. Und jetzt muss man echt sagen, jetzt zählt so jede Bonussekunde.
Ja, die sind ja wie verrückt noch um die ganzen Bonussekunden gesprintet, weil es war ja alles so eng zusammen. Das Niveau da war so dicht beieinander und so hoch. Es war echt, echt krass, was sich da nochmal entwickelt hat jetzt.
Ja, das sieht man auch, finde ich, auch an den Streckendesigns, die ja auch immer krasser werden. Jetzt bei der Vuelta haben wir es ja auch gesehen, wirklich Anstiege, die es halt bisher noch nicht gab, die jetzt mit reingenommen werden und da wird halt einfach richtig Rennen gefahren und die braucht man dann auch, um das Feld so richtig auseinanderzuziehen. Also wenn ich mir die Rennen dann anschaue, bin ich jedes Mal froh, dass ich jetzt retired bin und mir das von außen anschauen kann und nicht mehr damit hochjockeln muss.
Ja, es wird auf jeden Fall nicht einfacher. Das kann ich sagen. Lind. So auch als Nicht-Bergfahrerin macht das alles nicht schöner.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also Gesamtsieg, haben wir ja gesagt, geht an Micha. Aus deutscher Sicht, wie gesagt, Antonia Niedermayer super stark gefahren. Und da hat es, glaube ich, im Endeffekt, klar, ein fünfter Platz ist trotzdem top. Und wie gesagt, also die Top 10 ist mit 45 Sekunden beieinander. Ricarda Bauernfeind schließt die Top 10 auf Platz 10 ab. Also das ist einfach, finde ich, bei den drei Tagen und auch der Härte, wie das Rennen gefahren ist, krass, dass es so nah beieinander ist. Und Yara Kastelein wird Zweite und Lauren Dixon wird Dritte im GC. Rianne Markus dann am Ende verliert tatsächlich das Podium, dann doch noch an FDJ und kommt als Vierte im GC ins Ziel sozusagen. Aber ja, es ist tatsächlich ein bisschen wild, dass FDJ gleich drei Fahrerinnen in der Top Ten hat, aber
ja, ich meine, halt, wie gesagt, wenn sie halt gefahren wären und Dixon war ja dann auch stark im Sprint, die ist dann im Sprint Dritte geworden von der letzten Etappe hinter ihrer Teamkollegin, was ich dann auch nicht verstanden habe, warum dann Evita Musik noch an ihr vorbeigesprintet ist, weil wäre Dixon einen Platz weiter vorne gewesen, wäre sie halt auch Zweite im GC gewesen und wären die einfach gefahren, um Michael Bredewold auf Distanz zu halten und sie hätte dann den Sprint, wäre dann Zweite oder Dritte im Sprint geworden, dann hätte Dixon halt die Rundfahrt gewinnen können. Also
sagen wir mal, es gab wahrscheinlich Diskussionen im Teambus.
Hat für mich alles nicht so richtig Sinn ergeben und da haben sie auf jeden Fall den Rundfahrtsieg hergeschenkt, ja, würde ich sagen. Oder zumindest nicht richtig für gekämpft. Also ich meine, am Ende sind die mit Rianne, Ricarda und Micha halt auch super stark hinten hinterher gefahren. Wer weiß, ob es dann am Ende gereicht hätte, aber meiner Meinung nach hätte man es zumindest versuchen müssen zu sagen, okay, wir fahren jetzt hier mit zwei von dreien wirklich all out, um die auf Distanz zu halten und gucken dann halt und versuchen das Bestmögliche im Sprint, aber die haben ja auch schon genug gewonnen dieses Jahr.
Ja, finde ich auch. Und irgendwie freue ich mich bei Micha Bredewold auch jedes Mal.
Ja, auf jeden Fall. Man gönnt ihr total, vor allen Dingen, wie gesagt, bei dem Rennen, was eigentlich, wo man denken könnte, ist fast ein bisschen zu schwer für sie, dass sie sich da so durchgekämpft hat.
Ja, wie man, glaube ich, auch erwähnen kann, wer auch super stark gefahren ist, auch wenn sich dann im Endergebnis, weil sie, glaube ich, auch so in der dritten Etappe, vielleicht auch sturzbedingt von der zweiten, so ein bisschen angeschlagen war, war Liane. Die ist einmal in die Attacke gegangen, kurz vor Schluss und es sah auch eigentlich ganz, ganz gut aus, wo man sagen kann, das ist was durchgehen kann bis ins Ziel und stürzt dann leider in der Abfahrt.
Ja, und dann auf der letzten Etappe war es halt echt, die hat dann da noch um die Bonussekunden gekämpft und hat dann gerade nicht halten können am letzten Berg. Es war echt ein bisschen schade. Da wäre auf jeden Fall noch ein richtig gutes Ergebnis im GC drin gewesen. Und dann ist sie, glaube ich, jetzt am Ende Elfte geworden, was ja trotzdem noch gut ist. Aber hat dann nicht ganz gereicht. Aber am Ende muss man es trotzdem probieren, wie gesagt, um die Bonussekunden fahren, weil dann hätte es ja auch klappen können, dass sie da am Berg noch dran bleibt und dann wäre sie ja ganz vorne gewesen.
Voll, und das ist ja auch, glaube ich, das, was so Spaß macht bei Liane, beim Rennenfahren zuzugucken, dass sie halt nicht auf Sicherheit fährt, sondern halt immer so auf maximal Krawall, sage ich jetzt mal. Egal, ob es Bonussekunden oder Attacken sind und auch so Solo-Vorstöße, dass sie da keine Scheu hat. Und das macht ja beim Zuschauen einfach auch viel mehr Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Okay, dann noch Durango vielleicht als nächstes.
Das ist ja so ein Rennen, ich mag es irgendwie gar nicht und irgendwie mag ich es total gern. Wie geht's dir mit Durango?
Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall schon ewig her, dass ich da das letzte Mal war. Die Ecke von Spanien finde ich super schön. Zum Radrennen fahren, weiß ich jetzt nicht. Also trainieren fahren. Ich war da mal mit dem Team, ich glaube, es war mein erstes Jahr, waren wir mit dem Team relativ lange da, hatten da so eine Art Häuschen. Und dann bin ich da auch viel trainieren gefahren, weil die anderen sind dann da eine Rundfahrt gefahren. Ich weiß gar nicht mehr was. Und ich bin ihnen nicht mitgefahren.
Burgos wahrscheinlich,
oder? Wahrscheinlich. Und dann bin ich halt da einfach trainieren gefahren und bin dann halt die Eintagesrennen da mitgefahren. Und dann, ja, wie gesagt, zum Trainieren fahren ist schön und zum Radrennen fahren sind mir die Berge da ein bisschen zu steil.
Also man muss sagen, man fährt dieses Rennen eigentlich, man fährt so eine, also für alle, die das Rennen jetzt nicht unbedingt kennen, man fährt eigentlich so eine Runde und man fährt immer so durch die Stadt und dann Anstieg hoch, den Anstieg runter, dann wieder durch die Stadt, dann den Anstieg hoch, dann den Anstieg runter. Und was besonders gemein ist, finde ich, deshalb ist es trotzdem auch eins der Rennen, auf die ich am stolzesten bin, weil der Sprint ist immer am Ende des Anstiegs und ich sollte da die Sprintwertung fahren und ich habe tatsächlich die Sprintwertung gewonnen, obwohl die am Ende des Anstiegs ist. Da war ich, schon ein bisschen
Bergfahrerin, doch
ein bisschen proud, muss ich sagen. Genau. Diesmal wäre ich aber auf jeden Fall am Berg nicht vorne gewesen, würde ich behaupten.
Da war dann doch eine am Ende ganz vorne, die ganz gut bergfahren kann.
Ja, das hat sie uns bei der Vuelta bewiesen, dass sie das ziemlich, ziemlich gut kann. Eine Altbekannte aus dem letzten Podcast, Paula Blasi, hat sich da ganz vorne gezeigt.
Ganz, ganz vorne. Und da habe ich auch noch eine Sprachnachricht dazu mir eingeholt von Magda Leis, die fährt ja fürs UAE Development Team. Und Paula Blasi ist dann quasi fürs Devo-Team gefahren. Die waren 2 Worldtour-Fahrerinnen und 4 Devo-Fahrerinnen. Und ja, da würde ich sagen, wir können mal kurz Magda einfach zu Wort kommen lassen und sie mal kurz berichten lassen, wie es war.
Sehr gern.
Wir sind ja mit 6 Fahrern angereist, 4-mal Devo, 2-mal Worldtour und darunter auch Paula. Paula Blasi, die ja kurze Zeit vorher die Vuelta gewonnen hat. Und dadurch, dass es ja auch eine relativ bergig bis hügelige Strecke war und ihr das ja sehr liegt, war eigentlich klar, dass wir als Team sie dort hingehend weitmöglichst unterstützen möchten, dass sie das Rennen gewinnt, beziehungsweise sie wollte das Rennen gewinnen und wir wollten sie da bestmöglich unterstützen und supporten und haben deswegen halt versucht, am Anfang des Rennens Attacken bestmöglich zu covern und dort nichts Gefährliches quasi weggehen zu lassen, bevor es in die Anstiege reinging und sie quasi ihr Können unter Beweis stellen konnte und dort zeigen kann, was sie im Moment einfach super kann. Und das ist halt diese Berge extrem, extrem hart zu machen für die anderen. Und genau das hat sie auch getan und konnte am Ende im Solo gewinnen und unsere Teamarbeit quasi damit belohnen. Das hat einfach alles ganz gut geklappt, obwohl wir jetzt nicht 6 Volto-Fahrer waren, sondern nur 2. Und da sind wir mega happy drüber und es hat großen Spaß gemacht, trotz der Hitze. Aber es war einfach auch eine super Stimmung im Team und hat mega Bock gemacht.
Ja, also Hitze wurde angesprochen. Blasis Bergform und alle am Berg leiden lassen auch. Ich glaube, für uns wäre es kein guter Tag gewesen. Ich glaube, manche anderen hatten auch einen harten Tag. Aber richtig schön eigentlich, dass auch das Devo-Team dann solche Erlebnisse mit den World-Tour-Fahrerinnen teilen kann.
Ja, ich glaube, für die ist das so, also du lernst dann so viel von den großen Fahrerinnen, wenn du mit denen zusammen Rennen fährst. Weil du kannst dir das alles anhören, die sportlichen Leiter können dir das alles erzählen, aber wenn du jemanden im Rennen hast, der da so viel Erfahrung hat, der, was heißt so viel Erfahrung, die hat er nicht, aber einfach schon große Rennen gewonnen hat und da auch mit dem Mindset reingeht, okay, wir wollen hier heute gewinnen, das hilft dir selber auch so viel in der Entwicklung und so. Und ich glaube, das ist für die Devo-Fahrerin auch was richtiges Gutes, da so durchzumischen mit den Volto-Fahrerinnen.
Voll, und auch manchmal einfach nur dieses Gefühl, aus in einem Team zu sein, was Rennen gewinnt. Und das trägt dich ja dann auch ins nächste Rennen und motiviert dich ja auch dann nochmal ganz anders,
glaube ich. Auf jeden Fall. Also sowohl im Rennen als auch für alles, was danach kommt, ist das eine krasse Motivation und mega gut. Und ja, ich glaube, wie man gehört hat, Magda hat es auch gut getan und für die Teammotivation. Und genau, von der kann man, glaube ich, in Zukunft auch noch einiges erwarten. Da bin ich auch gespannt, wie die sich noch entwickeln.
Erste die müssen Jahr wir auch Frauen mal hier jetzt. Im Podcast.
Habe ich schon auf der Liste stehen.
Sehr gut.
Sie freut sich schon.
Jemand, den wir auch schon hier im Podcast erwähnt hatten, der unser nächstes Eintagesrennen für sich entschieden hat, ist Kat Ferguson.
Ja.
Nämlich
Navarra. Das mit dem Tracker scheint eine gute Vorbereitung für die Straßenrennen zu sein.
Vielleicht sollte ich doch wieder Straßenrennen.
Oder ich Gravelrennen.
Oder du Gravelrennen.
Schauen wir mal.
Navarra, auch so ein Eintagesrennen, was relativ hart gefahren wird mit so kurzen, knackigen Anstiegen. Jetzt nichts, was man nett überleben kann als sprintiger Fahrer, sage ich jetzt mal. Aber hinten raus wird es doch auch zäh. Sag ich mal. Ja. Ich hatte auf jeden Fall dein Papa im Auto an dem Tag. Und ich hatte nur Glück, dass wir im letzten Anstieg vollen Gegenwind hatten und ich mich so klein gemacht habe, um zu versuchen, da irgendwie dran zu bleiben. Und dann weiß ich noch, kennst du noch Aida Merino?
Ja.
Die Fahrerin ist ungefähr, wie groß wird die sein? 1,50 und wiegt 30 Kilo.
Ja,
also ungelogen, wirklich.
Ja, also ich habe noch nie davor und nie danach so eine kleine, dünne Fahrerin gesehen.
Ja, und ich habe mich versucht, hinter der ganz klein zu machen. Es hat so semi funktioniert mit dem, wie sagt man, Windschatten
heißt. Ja, sagen wir so, wenn man das andersrum sieht, dann sieht man sie, glaube ich, nicht, wenn sie hinter dir fährt.
Danke, Lynn, an der Stelle.
Ja,
gut.
Kein Problem.
Aber ja, wie gesagt, das ist trotzdem ein Rennen, was die schnellen Leute mit zu Ende fahren können. Und Kat Ferguson hat im Sprint aus der reduzierten Gruppe das Ganze für sich entschieden vor Ruby Roseman Gannon.
Ja, zu dem Rennen können wir unseren Gast vielleicht ja gleich nochmal fragen, was die dazu berichten hat, wie es ihr so erging.
Genau.
Die ist ja da auch ganz gut gefahren.
Ich wollte gerade sagen, da könnt ihr jetzt schon auf Platz 5 bei Pro Cycling Stats mal gucken. Dann wisst ihr direkt, wer gleich hier am Mikro hängt.
Genau. Ja, dann können wir vielleicht schon mal über Vuelta Burgos reden.
Ja, das ist, sage ich mal, schnell erzählt.
Aktuell noch. Vibes Etappe 1 und 2 schon gewonnen.
Ja.
Souverän. Die hat auch Simak Omlop der Kempen letzte Woche schon gewonnen.
Kleines und ein Gravelrennen als Weltmeisterin.
Und ein Gravelrennen. Also bei der läuft es gerade auch ganz gut.
Ja, ich habe dann auch nochmal in der Vorbereitung auf die Folge, habe ich mir gedacht, ach, schaue ich mal, wie Vibes ganze Saison so lief. Also man sieht schon sehr viele Einsen und allgemein einstellige Zahlen.
Ja, ich meine, bei ihr ist das ja relativ sicheres Pferd. Also egal, wie doll, sag ich mal, SD-Works die Dominanz verloren hat, Lorena hat sie nicht verloren.
Nee, also wenn man daran Zweifel hat, dann muss man sich einfach nur die erste Etappe und den Abstand im Sprint anschauen. Das waren wie viele Radlängen? 4, 5?
Das war also schon wieder fast eigene Zeit.
Genau. Jetzt bei der zweiten Etappe kann man sagen, Balsamo hat sich zumindest im Windschatten gehalten. Aber das war es dann auch.
Ja, nee, sehr, sehr dominant auf jeden Fall schon wieder. Und dominant war auch Charlotte Kohl, die dann bei Wenendal so ein bisschen von der Abwesenheit von Wiebes profitiert hat, sage ich mal. Ich meine, die ist dann bei Simak Omlok der Kempen schon Zweite geworden hinter Wiebes und konnte dann jetzt zu unserem Stand gestern, also wir nehmen jetzt am Samstag auf, konnte dann Wenendal gewinnen vor Katrin Schweinberger und Nienke Wehnhoven. Ja, ich meine, die ist halt die zweitschnellste.
Ja, genau. Es gibt halt Lorena Wiebes und es gibt die anderen Sprinterinnen sozusagen.
Ja.
Und man weiß halt, wenn Wiebes da ist, gewinnt sie eigentlich, obwohl es ja dann auch immer wieder Ausnahmen gibt, wie
ja,
bei der
Tour. Ja, ich meine, so ein Sprint ist ja schon auch
genau
unvorhersehbar, da kann ja schon auch vieles passieren.
Aber wenn man halt, wie bei der ersten Etappe, wenn man sieht, wenn man 5 Radlängen rausholen kann, dann kann man halt auch viel korrigieren.
Ja, das ist halt das Ding. Die ist halt so viel stärker fast als alle anderen. Das ist dann auch fast egal, weil im Sprint sind ja auch viel so Momentum und sowas spielt dann eine Rolle, wann man die Geschwindigkeit aufbaut und so. Und das ist halt bei ihr fast egal. Die ist halt so stark, die kann halt auch nochmal kurz bremsen und dann nochmal neu antreten. Das macht halt bei der fast keinen Unterschied.
Und sie hat halt so diese Cavendische Furchtlosigkeit. Also ich finde, die geht halt trotzdem durch jede Lücke. Man sieht halt, das ist halt so für die sie auch dieses Radsport spielen. Und Sprint ist, glaube ich, auch einfach so ein bisschen so ein Gamble. Und ja, meist geht es ja auch gut.
Ja, das hat sie auf jeden Fall schon noch fast besser als viele andere Sprinterinnen. Obwohl man das ja als Sprinterin grundsätzlich einfach braucht, dieses Reinhalten und sagen, okay, alles oder nix jetzt. Man muss halt jetzt dazu sagen, bei Burgos sind SD-Works halt auch super gute Leadouts gefahren. Das ist halt oft das, wo es halt dann schief gehen kann für die Sprinter, wobei Lorena es dann trotzdem immer schafft, so ihren Weg sich da durchzumogeln meistens. Aber da haben sie jetzt auch einfach nichts anbrennen lassen und sind da gut, super gute Vorbereitungen gefahren für die Sprints. Und dann kann man der halt fast nichts entgegenstellen. Und nochmal kurz zu Wenendal, weil ich mir das aufgeschrieben hatte, wollte ich nochmal kurz das Shoutout an Helena Bieber geben, die da super gute Attacke am Ende gefahren ist im Finale und erst 2 Kilometer to go eingeholt wurde. Sah zwischenzeitlich in den letzten 10 Kilometern echt mal so aus, als könnte das noch knapp reichen. Und dann waren halt aber einfach noch zu viele gut formierte Lead-Out-Trains da, die dann die Lücke doch schnell zugefahren sind am Ende. Aber das war auf jeden Fall aus deutscher Sicht ein guter Move.
Ja, und auch jemand, der auf meiner Liste der potenziellen Gästinnen steht.
Was wir alles noch vorhaben hier.
Ja, was wir noch alles vorhaben, Leute. Ja, damit wir sage ich mal, auch weiterhin mit Gästen weitermachen können, müssen wir unseren Gast, glaube ich, mal dazu holen, weil wir haben schon wieder eine halbe Stunde überzogen.
Genau,
schon wieder. Nicht wegen Aufnahme, sondern wieder wegen Technik.
Verzug, wie immer. Aber ja, dann würde ich sagen, laden wir unseren Gast mal ein. Okay, dann hier herzlich willkommen, Nina Verton. Luxemburgischer Gast, auch der erste bei uns, nicht deutscher Gast.
Stimmt.
Also Novum.
Ja.
Aber der sympathischste Akzent, den man haben kann, glaube ich.
Echt?
Ja, für alle, die Nina nicht kennen, wir waren vor 2 Jahren schon mal für 2 Jahre Teamkollegin beim Team Ceratizid. 24 Jahre alt aus Luxemburg. Und den Rest lernen wir gleich während der Folge kennen, würde ich sagen. Ja, mit was steigen wir ein? Direkt mit dem letzten Rennen vielleicht? Haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen.
Ja, sag uns mal kurz, wo bist du gerade?
Ah, ja, also ich bin jetzt seit 3 Tagen zu Hause und dann in 4 Tagen fliege ich wieder weg nach Italien.
Was machst du denn in Italien?
Bisschen Ferien, ja. Nee. Also ich fahre den Giro und ja, mal schauen. Wird, glaube ich, interessant.
Bisschen Radsportferien.
Bisschen Fahrradfahren.
Ja, ein bisschen. Mit ein paar Bergen.
Und du scheinst ja auch, wenn man sich die Ergebnisse dieses Jahr und auch in den letzten Wochen anschaut, auch ganz gut in Form zu sein.
Ja, ich glaube, es ist nicht so schlecht. Ja. Also ich bin sehr zufrieden, würde ich mal sagen. Aber ja. ich glaube, Giro wird nochmal ein bisschen was anderes.
Wir haben gerade schon über dein Ergebnis in Navarra geredet. Ist ja an sich auch trotzdem relativ, sag ich mal, anspruchsvolleres Rennen. Fühlst du dich denn bergfest aktuell?
Ja, also es waren jetzt nicht super lange Berge, es waren eher so 2-3 Kilometer Berge, aber ja, ich glaube so alles, was ein bisschen punchy ist, kommt mir schon entgegen und ja, an sich die Bergform kommt so langsam, aber ja, ich glaube mit den richtigen Bergfahren bin ich dann aber ja nicht da vorne dabei.
Ja gut, aber das wird ja dann beim Giro vermutlich auch nicht dein Deine Job, auf. Dann die nee, ganz Gott langen Berge nicht. Vorne mitzufahren.
Also, Gott sei Dank.
Schön Liedert und dann Gruppetto.
Genau.
Ich meine, man kann ja jetzt wirklich sagen, dass du so in die Weltspitze vorne eindringst. Gerade dieses Jahr so 9. Platz am Lombard Newsblatt, 3. jetzt bei Elsie Jacobs, 5. jetzt bei Navarra. Also da kann man ja wirklich auch sagen, jetzt auch mit eigenen Ergebnissen einfach ganz, ganz vorne. Und so die Strukturen in Deutschland kennt halt jeder, was heißt, die kennt jeder, aber die sind bekannter. Ob man jetzt viel davon hält, ist jetzt das andere. Aber für dich aus Luxemburg ist ja schon nochmal was anderes, weil es ist schon doch eine sehr kleine Nation und wenig Radfahrer in der Masse jetzt, aber dann irgendwie haben wir dann auch festgestellt, die es dann schaffen, sind halt auch immer richtig gut. Und dann wollten wir mal fragen, wieso dein Weg einfach war und wie es halt ist, aus einer kleinen Nation halt einfach den Sprung halt in die World Tour zu schaffen.
Ja, ich glaube, alles hat Vor- und Nachteile. Also natürlich, Luxemburg ist sehr klein und ja, wir haben nicht unbedingt die gleichen Strukturen wie andere größere Länder, aber ich glaube, der Vorteil bei uns ist, dass eigentlich jeder, der da ist, unterstützt wird. Und ja, ich glaube, bei anderen größeren Ländern ist es oft so, die halt sehr gut sind, die bekommen schon die Unterstützung, aber dann werden oft die vergessen, wo die Entwicklung vielleicht nicht so schnell ist. Und ich glaube, das ist bei uns in Luxemburg ein großer Vorteil, dass eigentlich die da sind, werden alle unterstützt, ob du jetzt schon Überflieger bist oder ja noch ein bisschen länger brauchst mit deiner Entwicklung. Und ja, ich glaube, das ist mir sehr entgegengekommen, weil ja ich einfach länger gebraucht habe und ja immer ein bisschen hinterher gehangen habe in der Entwicklung. Und ja, das hat mir an sich dann sehr viel gebracht, dass sie trotzdem mir immer die Unterstützung gegeben haben und ja, ich zu allen Rennen gehen konnte, wie EM und WM und so weiter. Obwohl ich jetzt vielleicht noch nicht da vorne mitgefahren bin. Und ja, jetzt, heute sehe ich dann, dass es dann doch was gebracht hat, ja.
Ja, ist auf jeden Fall, also das merke ich schon auch. Bei uns ist halt gerade mittlerweile so, generell im Radsport fängt halt einfach alles früher an. Ob das jetzt bei den Männern oder bei den Frauen ist. So, die scouten ja teilweise jetzt in der U17 einfach schon alle Fahrer. Und ja, das ist ja auf jeden Fall doch ein großes Problem, dass halt denen, die halt dann einfach ein bisschen länger brauchen, einfach diese Chance halt gar nicht mehr gegeben wird oft. Und ich meine, länger brauchen ist jetzt bei dir auch ja übertrieben, weil ich meine, du bist jetzt 24. Also so alt bist du jetzt auch noch nicht. Aber ja, vielleicht nicht direkt in der U19-Weltspitze gewesen, aber ansonsten ja, doch jetzt auch schon im relativ jungen Alter noch vorne dabei.
Ja, also ja, jung bin ich noch immer, aber ja, heutzutage ist halt schon so, wenn du in der U17 nicht schon vorne mitfährst, dann wird es schon schwierig manchmal überhaupt eine Chance zu bekommen und ja, in einem Land wie Luxemburg hast du dann schon größere Chancen, dann trotzdem zu einer Junioren-Weltmeisterschaft zu gehen. Und ich glaube, dann ist das auch eine große Motivation, um ja weiter dran zu bleiben. Und ja, diese Möglichkeit hätte ich in Belgien jetzt zum Beispiel ziemlich sicher nicht bekommen.
Ja, das ist richtig. Ja, da, also ich meine, du bist ja dann erstmal 2 Jahre für das Andy Schleck-Team gefahren. Wie ist das so mit den Schlecks? Ich meine, die sind ja dann schon einfach die die krassesten Radsportnamen. Und sind es auch die, die so ein bisschen den Radsport-Hype einfach bei euch in Luxemburg dann gestartet haben und jetzt auch dafür sorgen, dass es halt weitergeht und dass halt einfach immer was nachkommt, halt eben mit so Sachen wie halt der Teamförderung und so?
Ja, ich glaube, Frank und Andy, also die Schlecke-Brüder, das war schon so, vor allem als ich ein Kind war, waren das so die luxemburgischen Helden sozusagen, weil an sich in keiner anderen Sportart waren wir so vorne vertreten als in dieser Zeit im Radsport. Und alle Luxemburger haben an sich die Tour de France geschaut, nur wegen ihm. Und ja, ich glaube schon, dass sie den luxemburgischen Radsport so sehr geprägt haben. Und für mich waren es auch große Vorbilder. Und das war dann schon ziemlich cool, als ich dann älter wurde. Und dann haben sie sehr viel, ja, sich in den Sport eingebracht, auch ins Nationalteam und so weiter. Und dann bist du da plötzlich mit deinen großen Vorbildern. Und ja, die sind irgendwie, ja, so auf einer Wellenlänge mit dir. Das ist schon witzig. Und ja, die haben da schon auch viel dazu beigetragen. Vor allem Frank, der auch, ja, dann Coach in der Nationalmannschaft für den Frauenradsport war. Und Andy, der halt dann auch, ja, dieses Team mit aufgemacht hat und dem Team so ein bisschen den Namen gegeben hat. Und ja, dadurch sind wir dann auch in ziemlich große Rennen gekommen, wie Jesch Baskon Jesch oder auch die Flash. Und ja, ohne seinen Namen hätten wir das auf jeden Fall damals nicht machen können. Das heißt, ja, das war schon sehr praktisch.
Da habe ich auch eine witzige Geschichte, die, finde ich, auch Luxemburg ganz gut beschreibt. Als du ein Kind warst, war ich ja schon sehr jugendlich und war damals auch sehr, sehr großer Andy Schleck-Fan, muss ich sagen. Und ich hatte eine Freundin, die aus Luxemburg kommt, und die haben wir dann in Luxemburg besucht. Und das war gerade, als er die Tour gewonnen hatte. Dann habe ich mir aus so einem Spaß raus gesagt, ja, kennst du den? Könnten wir den mal besuchen? Und sie so, ja, ja, klar, mein Bruder, der studiert mit einem, der geht häufig mit Andy Radfahren. Wir fahren einfach mal vorbei, ich frage, wo er wohnt. Und dann sind wir einfach zu Andy Schleck nach Hause gefahren und haben geklingelt und Andy Schleck hat die Tür aufgemacht. Und ich hatte ein Poster dabei und habe mir dieses Poster, und ich habe am ganzen Leib gezittert, weil ich so aufgeregt war, habe mir dieses Poster unterschreiben lassen. Er hat uns seine ganzen Hunde vorgestellt. Hat noch von ihm und Frank Autogrammkarten rausgebracht und hat nur gemeint, also das ist ihm auch noch nie passiert. Und dann sind wir wieder gefahren. Aber da habe ich auch gedacht, und wir haben dann das Haus auch in dem Ort erst nicht gefunden. Dann war so die erste Frau, die wir gefragt haben, hat dann gemeint, ah ja, sie hat früher bei denen gebabysittet. Und ich finde, es beschreibt Luxemburg so gut, weil gefühlt jeder kennt irgendwie jeden über zumindest ein oder zwei Ecken.
Ja, das stimmt.
Also fast wie Köln.
Spaß. Ja, fast wie Köln.
Nur das ganze Land.
Ich glaube, Köln ist fast größer.
Vielleicht. Ja, meine einzige Erinnerung an Luxemburg ist, dass wir bei Ceratizid, Bernhard Waldinger war ja mal luxemburgischer Nationaltrainer.
Ja.
Und war demnach fest davon überzeugt, dass er sich ja in Luxemburg einfach auch perfekt auskennt. Dann sind wir Luxemburg-Rundfahrt gefahren. Und wir hatten Zeit fahren und wir fahren und wir stehen übel zum Stau. Und ich gucke immer schon so auf Google Maps. Ich so, Bernhard, wir müssen woanders lang fahren, hier ist Stau. Nee, ich kenne mich hier aus, ich weiß, wo es lang geht. Und ich schon übelst porös geworden. Ich saß da im Auto, dann habe ich das Auto hinter uns angerufen, gesagt, so, wir müssen jetzt hier wirklich mal irgendwo anders abbiegen, weil wir kommen zu spät. Weil ich war die Erste vom Team, die gestartet ist. Und Bernhard hat sich überhaupt nicht abbringen lassen. Der war da fest davon überzeugt, dass er den Weg kennt und ist da einfach seinem inneren Navi nachgefahren. Und es ist mit Sicherheit auch irgendwann mal ein guter Weg gewesen, aber zu der Zeit mit Stau war das einfach ein Scheißweg. Und dann, oh ja, das war nix.
Das ist sowieso schlimm, wenn man noch so alte oder alteingesessene sportliche Leiter hat, die ohne Navi fahren und man parallel immer auf den Navi guckt und sich denkt, wir fahren komplett falsch. Wir hatten das... bist du bei EF, hattet ihr da noch Tim Harris als sportlichen Leiter?
Nee.
Jetzt, wo du da warst? Nee. Weil der war genauso, der ist auch immer ohne Navi gefahren und einfach wirklich Umwege. Aber der kannte dann von irgendwann, meinte er, kennt er die Strecke, aber dass dazwischen eine neue Autobahn gebaut wurde, das hat ihn dann einfach nicht interessiert. Und dann sind wir über Land gefahren. Unmöglich.
Ja, da hat sie ja zum Glück bei den meisten einiges getan, dass sie jetzt dann schon aufs Navi gucken. Wobei, wenn das in die falsche Richtung führt, dann wird das auch nichts, weil wir sind auch schon mal Richtung Fähre gefahren in Großbritannien, obwohl der Start in die andere Richtung war, weil dann keiner geblickt hat, dass sie die falsche Adresse im Autonavi eingegeben haben.
Ja, Entwicklung ist ein ganz gutes Stichwort. Du hast ja jetzt eigentlich auch mit den Teams, die du durchlaufen hast, dich von kleinen in größere und jetzt in ein Worldtour-Team hochgearbeitet. Wie war für dich so der, war es für dich gut, würdest du sagen, dass du erstmal in einem kleineren Team gestartet bist und da deine Erfahrung sammeln konntest und jetzt in ein größeres Team gekommen bist und sozusagen die Vorteile genießen kannst? Oder geht es dir eher so, dass du jetzt so denkst, ach, warum habe ich die Vorteile von so einem großen Worldtour-Team nicht schon die ganze Zeit genossen?
Nee, also an sich bin ich ganz zufrieden, so wie es gelaufen ist, weil ich glaube, ja, es ist schon gut, erstmal in einem kleineren Team zu starten, auch schon allein wegen dem Druck. Das ist auch schon was anderes in einem kleinen Team als wie im großen. Und auch einfach zu sehen, nachher, wenn du dann im großen Team bist, ich glaube, dann schätzt du alles viel mehr, als wenn du von vornherein in so einem großen Team bist, schon allein. Dass du auf einmal diese ganze Struktur um dich hast. Ja, einfach, dass du siehst, das ist nicht normal in jedem Team und dann schätzt du es mehr. Und ja, ich glaube, auch einfach, ja, Step by Step von einem etwas kleineren Team in ein großes zu kommen, das bringt einem schon sehr viel, ja. Und auch mit den Möglichkeiten auch mal für sich zu fahren. Ich glaube, wenn du direkt in ein großes Team kommst, dann verlernst du eventuell auch, ja, für auf eigene Ziele hinzuarbeiten und für dich zu fahren, weil du eigentlich am Anfang die ganze Zeit für die anderen fährst und dann verlierst du vielleicht auch diesen Ehrgeiz ja ein bisschen, ich weiß nicht, ja.
Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Ich meine, ich habe jetzt quasi dann mit Ceratizid, die ja World Tour dann waren, zu Pro Conti quasi nochmal einen Schritt zurück gemacht, wo wir jetzt von der Ausstattung und allem jetzt, sage ich nicht, merkt, aber dann doch bei so gerade dem Grundniveau von Fahrerinnen im Team ist das jetzt schon nochmal was anderes und dem Zusammenfahren auch im Team. Da gibt es dann auf jeden Fall doch immer Unterschiede und ich glaube, dann diese Schritte zu machen und halt alle Stufen mal mitzunehmen, hilft einem schon auch in der persönlichen Entwicklung einfach zu sehen, okay, ja, einfach da Step by Step zu gehen. Und ich meine, du bist ja dann so gerade letztes Jahr dann ja auch eigentlich nur Helferin gewesen, hast viel geholfen und ja, aber auch eine richtig starke Helferin einfach. Aber dieses Jahr dann auch schon ja auch mit eigenen Ergebnissen und eigenen Chancen. Wie scheint, war das dann schon auch geplant oder war das dann eher so aus dem Rennmoment, okay, ich bin jetzt einfach hier und kann jetzt dann einfach auch für mich selber dann mit reinhalten?
Ja, also ich glaube, Umlauf war jetzt nicht zum Beispiel geplant, dass ich für mich fahre. Es war eher die Taktik, ja, wir fahren für Cedrin und wenn irgendwie Attacken gehen, dann muss jemand drin sein und ja, in dem Moment war ich halt vorn und bin reingesprungen in die Attacke und dann ist daraus halt das Resultat rausgekommen. Das heißt, es war jetzt nicht, dass wir unbedingt für mich gefahren sind, aber ich musste jetzt auch nicht die ersten 60 Kilometer oder so viel Arbeit machen. Das heißt, ich hatte schon einen Job für später im Rennen, aber ja, wir sind jetzt nicht für mich gefahren. Und dann, ja, in den anderen Rennen, ich glaube jetzt in Luxemburg, bin ich halt allein für mich gefahren, weil das war mit dem Nationalteam. Und ja, ich glaube, das war dann halt auch ein bisschen anders. Und dann in Navarra habe ich dann schon meine erste so Chance bekommen, ja. Und den Roubaix, aber ja, das hilft jetzt nicht so.
Was ist denn, wenn du sagst, eigene Chancen und Teamfahren, wie wird denn beim Giro jetzt deine Rolle sein? In welcher Konstellation seid ihr denn vor Ort?
Ja, also ich glaube, wir haben ein sehr gemischtes Team für den Giro, aber vor allem werden wir mal mit Magdalene Valliere, der Weltmeisterin, auf jeden Fall versuchen, was sie im GC machen kann. Also es ist kein Druck da, aber ja, wir würden schon gerne sehen, was sie machen kann. Und dann für den Rest haben wir halt viele Sprint-Etappen. Da haben wir auch ein paar Mädchen dabei, die sehr gut im Sprint sind. Und ja, da wird mein Job dann auch für die Leadouts ein bisschen sein. Und meine Chancen sind eigentlich in den mittleren, ja, Rennen, wo es jetzt ein bisschen weniger bergig ist, in Fluchtgruppen zu kommen und ja, da eventuell ein Resultat machen zu können.
Ich habe so das Gefühl bei euch, also bei EF ist gerade so ein bisschen, ich frage mich manchmal, ob das auch mit dem Weltmeistertitel von Magdalene zusammenhängt, weil irgendwie hat man das Gefühl, oder das strahlt ihr als Team nach außen aus, dass jeder so seine Chancen bekommt, weil man so dieses Gefühl hat, alles ist möglich seit Magdalens Weltmeistertitel. Und ich finde, ihr strahlt es so aus, dass irgendwie jeder bekommt seine Chancen und man weiß nie, wer am Ende gewinnen kann. Und irgendwie fahrt ihr so als Team sehr befreit und offen. Also so jetzt auch wie bei der Vuelta mit unterschiedlichen Attacken, sodass irgendwie jeder die Möglichkeit hat, ganz oben zu landen. Ist das was, was nur nach außen so wirkt, oder merkt ihr das an Dynamik auch im Team?
Nee, ich glaube, dieses Jahr gab es schon im Team einen sehr großen Umbruch, auch mit dem Sieg von Magdalene, mit dem Titel. Das macht auf jeden Fall sehr viel Lust im Team und auch eine große Motivation, einfach weil man sieht, es ist etwas möglich, wenn man sich traut und ja, nicht immer ja, so fährt, wie die anderen es wollen, sondern auch mal was versucht. Und ja, allgemein die Atmosphäre dieses Jahr im Team ist sehr, sehr gut, würde ich sagen, mit ja, den Transfern, die wir gemacht haben. Und wir sind ein sehr junges Team und ich glaube, das kommt uns auch sehr entgegen, weil ja, wir haben sehr viele Fahrerinnen, die sehr gutes Niveau haben, aber jetzt, ja, jeder kann auch eine Chance bekommen. Das heißt, jetzt ist nicht jedes Rennen, das für die gleiche Fahrerin immer gefahren wird. Und ich glaube, das motiviert auch viele. Und auch die Helferinnen sehen, ja, es bringt was, dass man den Job macht. Und dann kann man auch eigene Chancen mal bekommen. Und ja, ich glaube, allgemein die Motivation im Team ist sehr gut. Und auch einfach, wir verstehen uns alle super. Und ja, das hilft auch sehr viel, um als Team gut zusammenzufahren.
Ja, ich finde, das merkt man auch richtig krass bei euch im Team so nach außen, dass ihr einfach so im Team einfach eine gute Connection habt, jetzt auf dem Rad, aber halt auch außerhalb vom Fahrrad, ja, dass da einfach super gute Stimmung ist. Allein wenn man mal irgendwie Social-Media-Kanäle bei euch anguckt und so, dann so Sachen wie, dass da mal eben am Essenstisch bei der Vuelta nochmal kurz Haare gefärbt und gebleicht wurden und so. Und irgendwie jeder seinen Spaß hat, ob jetzt mit dem Staff oder die Fahrerin so intern, das finde ich, ist nach außen hin auch einfach gut zu erkennen. Und das ist ja schon auch immer was einfach hilft zum Performen, wenn man einfach so eine gute Zeit hat und mental einfach frisch ist und einfach Spaß bei der ganzen Sache hat. Wenn man zum Radrennen kommt und sagt, geil, ich bin jetzt hier einfach so mit Freundinnen unterwegs und wir haben eine gute Zeit und lachen viel. Ich glaube, das hilft dann einfach auch schon enorm für die gesamte Performance. Und wenn man da so eine eingespielte Gruppe ist, dann auch auf dem Rad alles zu geben.
Ja, ich glaube, man gibt auch immer noch ein bisschen mehr, wenn man wirklich weiß, wie die anderen schätzen es. Und ja, man versteht sich gut, dann kann man immer noch ein bisschen mehr geben, als wenn die Atmosphäre nicht so gut im Team ist. Ja, ich glaube, das hilft schon sehr viel. Und auch der Staff, also ich glaube, unser Staff dieses Jahr ist wirklich sehr cool. Und ja, allgemein die Connection im Team ist super gut, und wenn das alles zusammenpasst, dann ja, macht es auf jeden Fall viel mehr Spaß für jeden.
Wird bei euch jetzt viel Französisch geredet oder seid ihr streng und bleibt bei Englisch?
Nee, im Team Englisch, aber wenn ich mit Cedrin zusammen bin, dann kommt schon fast eine Französisch. Aber nee, im Team ist alles auf Englisch.
Ich meine, das ist halt schon auch so ein Vorteil für die Luxemburger, die sprechen halt immer alle Sprachen gefühlt, ja, und können immer überall mitreden. Das ist also nicht wie bei uns, da ist auf Deutsch und Englisch begrenzt, wobei das ist ja schon, da haben wir wenigstens zwei, die Briten, die können immer nur eine.
Ja.
Aber ich hatte auch früher ganz am Anfang schon mal eine luxemburgische Teamkollegin, konnte auch immer alle Sprachen.
Hast du Probleme dann, das Quebec-Französisch von Magdalene zu verstehen, oder ist es für dich gut? Oder kein Problem?
Nee, ich verstehe es an sich sehr gut, aber es ist halt lustig, weil ja, die Wörter manchmal echt sehr anders sind. Und ja, es klingt auch einfach lustig. Ja. Aber an sich kann ich es schon gut verstehen.
Ja, ist wahrscheinlich wie für uns, wenn jemand Luxemburgerisch redet. Klingen manche Wörter auch ganz komisch, aber eigentlich kann man es ganz gut verstehen. Wie sieht denn dann neben dem Giro der Rest deiner Saison noch aus dieses Jahr?
Ja, das weiß ich noch gar nicht so genau. Also die Chancen sehen schon gut aus, dass es Richtung Tour gehen sollte, aber ja, sicher ist das noch nicht und ich glaube, es ist auch noch sehr lange bis dahin. Und ansonsten ja auf jeden Fall mal die nationalen Meisterschaften, wo es hoffentlich dieses Jahr endlich mal klappt. Und ja, dann mal schauen.
Ja, da kann man jetzt kurz einwerfen. Du bist schon zweimal Zweite geworden bei der luxemburgischen Meisterschaft in der Elite, oder? Also sowohl auf dem, also im Straßenrennen als auch im Zeitfahren. Ja, dann drücken wir jetzt die Daumen, dass es jetzt dann diesmal für ganz oben reicht.
Ja, wäre mal gut.
Und wie sieht es mit Meisterschaften außerhalb der nationalen Meisterschaften aus? Ist das dann abhängig vom Ergebnis bei den nationalen Meisterschaften?
Nee, gar nicht. Also ich glaube, so viele Fahrerinnen, wie wir eigentlich Plätze haben, die in Frage kommen würden, haben wir überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich fahren will, dann kann ich es ziemlich sicher fahren. Aber ja, ich glaube, WM und EM dieses Jahr, die Strecke sind schon sehr spannend. Also vor allem die WM kommt mir, glaube ich, schon entgegen von der Strecke. Also ich würde schon gerne dahin gehen. Aber ja, soweit habe ich noch gar nicht geplant. Aber ja.
Aber ich glaube, gerade auch mit einem Team mit so viel kanadischem Einfluss lohnt sich das doch eigentlich.
Ja.
Vielleicht kannst du das auch gleich noch verbinden und ja da von deinen Teamkolleginnen noch mal ein bisschen Kanada zeigen lassen, die ein oder andere mal besuchen, wenn man schon mal da drüben ist und die weite Reise gemacht hat.
Ja, ja, ja. Und vor allem haben wir viele, die normalerweise fahren, dann können wir kein After-Race-Team-Meeting machen.
Das klingt doch gut.
Ja, obwohl man bei den Kanadiern immer aufpassen muss. Die fahren ja auch bei minus 40 Grad Fahrrad und fahren dann irgendwie Fatbike durch den Schnee. Und da muss man, glaube ich, wenn man normal aufgewachsen ist, aufpassen, dass man nicht für irgendwelche großen Abenteuer auf einmal geplant wird.
Ja, ich glaube, gegenüber unseren Kanadierinnen bin ich vielleicht eher sogar die, die wildere Sachen machen würde.
Oha. Da musst du jetzt eigentlich weiter ausholen. Was für, also privat oder bist du auf dem Fahrrad da abenteuerlustig im Sinne von Bikepacking oder?
Nee, einfach so von, also ich mag es einfach gerne so draußen ein bisschen in die Berge zu gehen mit dem Rucksack und ja, ohne Hotels und so einfach mal zu zelten und das für ein paar Tage zu machen und auch, ja, mit dem Rad so längere Touren, das macht schon Spaß. Und ja, ich glaube, Regen und Kälte sind schon so eher mein Ding. Also ich mag es nicht so gerne, wenn es warm ist. Das heißt ja, ich bin da ziemlich abgehärtet, würde ich mal sagen.
Also freust du dich gerade nicht so darüber, dass jetzt endlich Sommer wird? Wir haben eben schon gesagt, wir sind jetzt froh, dass endlich mal ein bisschen wärmer ist, aber wenn dann doch eher Regen und Kälte dein Ding ist, dann wirst du jetzt wahrscheinlich gerade in Richtung Giro gar nicht so froh über das warme, wärme Wetter, was jetzt kommt.
Ja, Gott sei Dank gibt es Hitzetraining, aber ja, an sich mag ich es jetzt nicht so gern. Aber ja, im Training ist es schon nicht so schlecht, wenn es so 20 Grad sind und es ist trocken, aber in den Rennen ist das jetzt eher nicht so mein Ding. Ja,
ja, wobei ich auch fast lieber bei Regen Rennfahrer als bei zu warmem Wetter. Das kommt mir auch mehr entgegen. Okay, dann würde ich sagen, weil Tanja jetzt auch gleich zur Arbeit muss, entlassen wir dich hiermit, damit, ich weiß auch nicht. Ja, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und war auch interessant, dann gerade so die Einblicke so einfach aus einem anderen Land nochmal zu bekommen, anderen Strukturen, andere Wege. Und drücken dir natürlich jetzt gerade für den Giro und auch für alles, was danach kommt, noch ganz doll die Daumen. Vielleicht noch einen kurzen Sneak Peek. Kriegt ihr das gleiche Jersey wie die Männer zum Giro oder gibt es für euch nochmal eine Special Edition?
Nein, nein. Das wird das gleiche Trikot wie die Männer und auch das gleiche Rad. Das heißt ja, da ändert sich nichts gegenüber.
Oh, auch neues Rad kriegt ihr? Das ist natürlich
ja, ja. Ja, schon sympathisch.
Ich finde, es lohnt sich dann immer schon, die Rennen zu fahren, allein für das Special Kit. Das war auch der einzige Grund, warum sich mein Ausflug zum Weltteil gelohnt hat. Auch wenn der sonst ein richtiger Fail war oder mir nicht so gut getan hat, das Jersey finde ich dann doch ganz cool.
Ja, und euer Jersey, euer Giro-Jersey lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, das finde ich echt schön. Ich habe es bei den Männern jetzt mir auch schon gut angeguckt. Das also gefällt mir gut.
Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall, euch verfolgen zu können beim Giro in feschem Jersey und neuen Fahrrädern. Und wir drücken die Daumen, dass es nicht zu heiß wird und vielleicht auch mal der ein oder andere Regenschauer für dich dabei ist zur Abkühlung. Ja, dann vielen Dank und gutes Gelingen.
Ja, danke.
Ja, danke auch.
Und wir sehen uns dann, weiß nicht, vielleicht hoffentlich bei der Tour.
Ja, ich würde mich freuen.
Ciao, Nina.
Tschö.
Ciao.
Ja, sorry, dass das jetzt wahrscheinlich etwas teilweise zäh zum Zuhören war.
Ja, wir haben Nina immer sehr zeitverzögert gehört.
Genau, und sie uns auch.
Sehr abgehakt und sie uns auch. Deswegen war es vielleicht nicht ganz so smooth. Wir hoffen, das passt jetzt trotzdem in der Aufnahme alles und man hört es da vernünftig.
Und wir haben es deshalb auch ein bisschen schneller abmoderiert als geplant, weil es, glaube ich, sonst einfach zu schwierig für alle Seiten geworden wäre.
Ja, es war jetzt einfach extrem schwierig, da überhaupt dann die Antworten zu verstehen. Deswegen, auch falls wir da jetzt auf das ein oder andere nicht so gut eingegangen sind, das lag dann nur daran, dass wir es vielleicht dann gar nicht so gut verstanden haben.
Man möge es uns nachsehen. Beim nächsten Mal sprechen wir dann über den Giro, wenn er gelaufen ist. Willst du noch kurz einen kurzen Ausblick über die Etappen geben?
Ja, kann ich.
Damit ihr schon mal wisst,
was so kommt,
was euch erwartet und wo es sich lohnt, spät einzuschalten und wo es sich lohnt, früh einzuschalten.
Genau, es sind 9 Etappen über insgesamt 1177,7 Kilometer, schöne Schnapszahl, mit 12.100 Höhenmetern, die aber sehr geballt auf einzelne Etappen sind. Erste Etappe eigentlich komplett flach, also da passiert nichts, da ist ein Zwischensprint. Ansonsten 140 Kilometer flache Etappe mit Sprint am Ende. Zweite Etappe auch ein Kategorie 4 Berg, ansonsten komplett flach, aber relativ lang mit 156 Kilometern. Etappe 3 auch 156 Kilometer, ein Kategorie 4 Berg, ein Kategorie 3 Berg, der so ein bisschen das Finale aufmischen könnte, 2,5 Kilometer mit 7,2% im Schnitt, so 20 Kilometer vor Ziel. Da könnte sich die ein oder andere Sprinterin doch schwer tun, da rüber zu kommen, wenn da die bergfesteren Teams, sage ich mal, richtig Gas geben. Ansonsten aber auch, denke ich, Sprint aus einer dann vielleicht ein bisschen reduzierten Gruppe. Die vierte Etappe wird ein Zeitfahren von 12,7 Kilometern, wovon aber 7,4 mit 8,2% im Schnitt berghoch gehen. Also dann quasi der erste GC-Tag, wo dann die Zeiten gemacht werden. Dann Etappe 5 kommt ein Kategorie 1 Berg, dann ein Kategorie 2 Berg und dann nochmal zwei Kategorie 3 Berge. Da wird sich, denke ich, auch schon einiges auseinanderfahren, aber noch nicht die ganz großen Zeitabstände oder so fürs GC. Quasi nur reduzierte Gruppe. Und dann kommt nochmal eine Flachetappe bei Etappe 6 und dann geht es so richtig los mit Etappe 7, die relativ flach ist, bis dann 27 Kilometer vorm Ziel, 9 Kilometer Berg mit 3,6% im Schnitt kommt. Allerdings sind da die letzten 4,3 Kilometer bei fast 5% im Schnitt. Das heißt, der wird oben raus dann schon richtig schwer. Und da wird sich auch einiges tun. Und dann Etappe 8 ist dann wirklich der finale GC-Tag, wo alles auseinanderfliegen wird. Da kommt dann der Col de Finestre. Und wem der kein Begriff ist, kann sich das ja mal angucken. Das sind 18 Kilometer mit 9,3% im Schnitt. Und davon sind die letzten 8 Kilometer auch noch auf Gravel. Also der haut rein. Und dann fahren sie dann ein Stück runter, nicht bis ganz unten, und fahren dann nach Sestriere hoch, wo dann nochmal 9 Kilometer mit 5,4% im Schnitt sind. Also 105 Kilometer Etappe, wovon mit 2500 Höhenmetern, wovon die quasi alle in den letzten 50 Kilometern gefahren werden. Also das wird ein Spaß für alle Beteiligten.
Traumtag.
Ja. Und dann auf Etappe 9, die ist auch nochmal schwer, aber ich denke, da wurden am Tag vorher eh schon alle Zeiten gemacht, quasi. Und da kommt dann am Anfang nochmal ein Kategorie 1 Berg mit 8,7 Kilometern und 9,5% im Schnitt, relativ früh schon. Dann ein Kategorie 3 Berg und ein Kategorie 2 Berg, aber nach der letzten Kategorie 2 Berg sind es dann noch 40 Kilometer Tendenz bergab ins Ziel. Also da kann auch mal einiges zusammenlaufen. Das heißt, ich denke, das Zeitfahren und die 8. Etappe mit dem Col de Finestre sind wirklich die großen GC-Tage. Ansonsten viele Chancen auch für die Sprinterin. Lorena Wiebes wird, denke ich, fahren. Von
ich wollte gerade sagen, für Singular für die Sprinterin.
Kann man viel erwarten auf den Etappen. Und ansonsten ist auch wieder Who is Who des Frauenradsports am Start, denke ich. Das wird ein großes Fest, sich das anzuschauen.
Also am 30.05. geht's los. Markiert euch das rot bzw. pink im Kalender.
Pink. Rosa.
Rosa.
Giro Rosa.
Genau, Giro Rosa. Und wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß dabei. Wir werden es haben, wir werden es nachbesprechen. Ja, und freuen uns drauf. Auch beim nächsten Mal hoffentlich mit ein bisschen besseren Ton. Aus deutscher Sicht, du hast ja auch schon zwei Namen aufgeschrieben, habe ich gesehen, die einem direkt ins Auge stechen.
Die da, denke ich, auch großen Einfluss aufs Rennen nehmen werden. Beide für Canyon Swam mit Justina Chapla und Antonia Niedermeyer. Gerade Antonia hat ja jetzt dann auch schon bewiesen, dass sie auf jeden Fall in guter Form ist und, denke ich, jetzt auch alles in Hinblick dem Giro plant. Das heißt, im Zweifel noch gar nicht mit Topform jetzt bei Itzulia war. Von daher bin ich da gespannt, gerade im Hinblick aufs GC, was sie da noch machen kann.
Ja, und es sah ja auch so aus, als würde sie, je ekliger der Anstieg, desto besser für sie. Deshalb Etappe 8 sollte ihr durchaus entgegenkommen.
Ich denke auch, das sollte sie können. Und ich denke, da können wir aus deutscher Sicht da viel erwarten und uns darauf freuen. Ich denke, es lohnt sich, sich das anzugucken.
Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bis dann.